Lehr uns beten, so habe ich das in Anlehnung an das, was die Jünger zu Jesus mal gesagt haben, die Predigt überschrieben. Und dann zum Anfang von dem Gottesdienst, wir haben vorhin das Vorspiel gehört, so ein Lied wie, ich habe heute keine Lust zu beten. Ich habe heute keine Lust zu beten, können wir nicht einfach reden, irgendwo, einfach so. Denn ich habe keine Lust zu beten, doch ich brauche jemanden zum Reden, der mich versteht, zu mir steht. Man könnte ja fast denken, ja, würde man jetzt so vielleicht so in die Schule gehen oder so und würde mal sagen, hier, du kriegst ein Aufsatzthema gestellt, das ist ja haarscharf dran, Thema verfehlt, so ein Lied auszuwählen dazu. Hab mich gefragt, kann man so ein Lied im Gottesdienst spielen, zu Anfang vom Gottesdienst? Da singt jemand, ich habe keine Lust zu beten. Ich habe gedacht, okay, Albert Frey, wir haben vorher auch Lieder schon von Albert Frey gesungen. Ja, okay, es ist okay, kann man abspielen. Wenn ihr euch dieses Lied anhört von Albert Frey auf YouTube, kann man das alles nochmal irgendwie anhören. Ich habe mir das auch nochmal auf YouTube angehört. Und das Interessante ist ja auf YouTube, man kann ja, wenn man dann runterscrollt, kann man ja so Kommentare hinterlassen, so verschiedene Nutzer. Und dann habe ich mir mal so angeschaut, was so verschiedene Leute einfach geschrieben haben dazu, zu diesem Lied. Also es gibt ganz viele Kommentare. Es sind so drei Rubriken oder so drei verschiedene Richtungen gehen die Kommentare. Das sind einmal die, denen dieses Lied so richtig aus dem Herzen spricht. Ich habe da so zwei Kommentare mal rauskopiert. Da schreibt einer, sehr schön, mal einen richtig ehrlichen Song zu hören. Ein anderer schreibt, Wahnsinn, wie authentisch und tiefgehend, danke Albert. Haben wir nur exemplarisch zwei Leute rausgegriffen, die das offensichtlich auch selber irgendwo kennen. Ja, ich glaube, und es ist mir ernst mit dem Glauben, und trotzdem kenne ich es auch, dass ich das manchmal so sage, es fällt mir schwer zu beten, oder vielleicht ich habe manchmal keine Lust zu beten. Und dann gibt es auch die zweite Gruppe von Menschen, die Kommentare hinterlassen. Das sind die, die sich darüber ärgern. Da grenzt das für die schon an Blasphemie, weil eigentlich klar ist, also ein echter Christ, wenn du wirklich Christ bist, hast du eigentlich immer Gebetsfreudigkeit. Ja? Jemand hat da geschrieben, dieses Lied ist schrecklich, 4 Ausrufezeichen dahinter. Wie kann man sagen, ich habe keine Lust zu beten? Das geht doch nicht. Ja? Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, ich habe sie mal genannt, das sind die Checker. Das sind so die Abgeklärten. Ich lese es mal vor, was einer schreibt. Mit Gott reden einfach so, das ist Beten. Ich frage mich bei dem Lied ernsthaft, was hier wohl unter Beten verstanden wird. Fromme Sprüche aufsagen? Wenn ich bete, dann rede ich mit Gott wie mit einem guten Freund, einfach so, ohne frommes Gelaber. Alles klar, oder? Ich weiß jetzt nicht, wo du dich eingruppieren würdest. Ja? Wir können jetzt machen, wie früher in meiner Kindheit gab es ja dieses hier, diese Kindersendung 1, 2 oder 3. Ja? Es geht jetzt hier nicht um richtig oder falsch, es ist völlig wurscht, wo du eher dazu hin tendieren würdest. Ich habe mir so überlegt oder so Gedanken gemacht, ich habe den Eindruck, ich glaube, wir wissen sehr viel übers Beten, über das Gebet. Wir wissen, wie man es macht. Wir wissen, wie wichtig Gebet ist. Für mich persönlich im Glauben, für uns als Gemeinde, wenn man Gemeinde bauen möchte. Wir wissen, ja, Beten ist Reden mit Gott. Ich kann ihm alles sagen. Wir kennen uns aus. Und ich glaube, gerade da liegt aber auch Potenzial für relativ viel Frust. Wir haben alles schon, ich weiß nicht wie oft, gehört, gelesen, Vielleicht selber schon weitergesagt, anderen im Gespräch, vielleicht auch schon gepredigt in Andachten oder sonst irgendwie. Und das Frustpotenzial liegt nicht darin, dass wir sagen, jo, ist ja lieb, jetzt was du versuchst heute Morgen, das ist jetzt schon die fünfte Predigt in dem Quartal übers Gebet oder sowas, dass wir sagen, wir haben schon so oft gehört. Ich glaube, da ist gar nicht so sehr das Frustpotenzial, als vielmehr darin, dass wir vielleicht manchmal erleben, dass das, was wir wissen, was wir als richtig und wichtig erkannt haben, sich manchmal gar nicht so sehr deckt mit meinem eigenen Leben, mit meinem eigenen Glaubensleben, mit meinem eigenen Gebetsleben, so wie ich es doch selber eigentlich auch gerne leben möchte, wie ich es auch als richtig und wichtig erkannt habe. Und dann stehe ich auch vor der Wahl, vielleicht so, wie wenn ich dieses Lied zum ersten Mal höre, dass ich vor der Wahl stehe, ja, stehe ich dazu, gestehe ich mir das ein, dass es so bei mir aussieht in meinem Leben? Oder sträube ich mich dagegen und ich mache mir und vielleicht auch anderen was vor, weil nicht sein kann, was eigentlich nicht sein darf? Oder ich kann mich dann auch in Sachlichkeiten flüchten und ich kann alles erklären, ich kann alles irgendwo abgeklärt darstellen vor mir selbst. Ich lese uns jetzt dann diesen schon bekannten Text, in dem wir uns, glaube ich, recht gut wiederfinden können. Und dann möchte ich einfach so ein paar Punkte beleuchten, was das für uns, für unser Beten heißen kann. Ich lese aus Lukas 11 die Verse 1 bis 4. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger: Herr, lehr uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns jeden Tag, was wir zum Leben brauchen, und vergib uns unsere Sünden. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Herr, lehr uns beten. Jesus, bring uns bei, wie man betet. Diese Bitte der Jünger, die hat mich ganz lange so richtig erstaunt. Die hat mich echt ins Nachdenken gebracht. Man kann ja über die Jünger viel sagen. Man kann sagen, was man will, aber das waren ja jetzt keine Heiden, keine Menschen, die sagen: Gott, ja, ich habe mal gehört, es soll sich was geben, oder Glaube, Religion, weiß nicht, mir alles fremd. Nein, das waren Menschen, die im Glauben, im jüdischen Glauben aufgewachsen sind. Das waren ja keine Heiden. Ich versuche es mal so ein bisschen. Sie haben von Kleinkind auf vielleicht schon zu Hause gelernt. Und haben es erlebt, vor dem Essen und vorm Schlafengehen wird gebetet. In der Kinderstunde haben sie dann später von der Tante Margret die 5015, die Telefonnummer Gottes, gelernt. Im BU, biblischen Unterricht, haben sie beim Pastor dann das Vaterunser beigebracht bekommen und haben es auswendig gelernt. Und im Jugendkreis gab es reichlich Bibelarbeiten übers Gebet und jeder Jugendkreisstunde hat mit Gebetsgemeinschaft aufgehört. Denen ging es wie den größten Teil vielleicht von uns, wenn man so halbwegs im Gemeindekontext aufgewachsen ist. Gebet war eigentlich alles klar. Die Jünger, die wussten viel, die kannten sich aus, sie haben es versucht zu leben und dann kommt diese Frage, oder diese Bitte: Jesus, bring uns bitte bei, wie man betet. Während meiner theologischen Ausbildung, da hatten wir einen Lehrer. Das war ein wahnsinnig gescheiter Mann. Das ist nie verkehrt, wenn man das als Lehrer ist. Ja. Der wusste wahnsinnig viel über Philosophie. der konnte, also gefühlt, ob es so ist, weiß ich nicht, aber gefühlt konnte der das komplette Neue Testament auswendig. Ist schon Hammer, wenn man es auf Deutsch kann, und der konnte es also gefühlt auch noch auf Griechisch. Also wenn man ihn gefragt hat, hat er kurz überlegt, ah, es müsste so und so da stehen, und ja, geblättert, hat gestimmt, ja. Und dieser Mann, total faszinierend. Aber wisst ihr, was mich eigentlich am meisten fasziniert hat und was mich bis heute offensichtlich beeindruckt hat? Das war, wenn er am Anfang der Stunde gesagt hat, kommt, lasst uns noch zusammen beten. Und wenn er dann gebetet hat, da ist dieser total intelligente und wahnsinnig gescheite Mann, da ist er wie ein Kind geworden. Total, seine Gebete haben mich bis heute bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Total kindlich gebetet. Da hat man was gespürt von dieser Liebe zu diesem Gott, zu dem er betet, von seinem Vertrauen in diesen Gott. Und ich saß da oft in der Reihe. Und vielleicht ging es mir da so ähnlich wie den Jüngern. Gebet war für mich nicht unbekannt. Ich wusste viel über das Gebet, ich habe schon viel gehört. Und habe ich gebetet? Ja, auch ich habe gebetet. Und trotzdem, als ich diesen Mann erlebt habe, war es für mich so ein bisschen wie am liebsten, ich habe es mich damals nie getraut, aber am liebsten wäre ich mal auf ihn zugegangen und habe gesagt, hey, bringen Sie mir bei. Wie betet man so? Jetzt war das ja nicht der Herr Jesus, dieser Mann, dieser Lehrer. Wie muss es erst den Jüngern gegangen sein, als sie das erlebt haben, mit Jesus unterwegs zu sein, und dann erleben sie, wie Jesus vertrauensvoll mit seinem Vater redet. 7-mal, so oft wie in keinem anderen Evangelium, berichtet uns Lukas, dass Jesus betet, und die Jünger waren dabei. Die haben das miterlebt. Und sie erleben genau diese völlige Vertrautheit von Jesus mit seinem himmlischen Vater beim Beten. Und dann kommt eben einer aus dieser Gruppe raus und fasst sich das Herz und sagt, Jesus, bring's uns doch bei. Irgendwie, da haben sie ihr eigenes Gebetsleben gekannt und erlebt und gemerkt, Jesus, irgendwie ist da noch was anderes. Und dann Jesus, er nimmt sich dieser Bitte an. Und dann sagt er zunächst nur ein Wort. Wenn ihr betet, dann sprecht Vater. Oder aramäisch, Abba. Und was dann noch im Folgenden kommt, das ist so eine Art, ich habe es mal in Anführungszeichen geschrieben, so eine Art Mustergebet, das, was wir als Vater unser kennen und beten. Jesus, es geht ihm nicht um Äußerlichkeiten, er hat nicht gesagt, so, also jetzt hier mal die und die Dinge, diese Voraussetzungen müsst ihr dann erstmal irgendwo erfüllen, damit ihr beten könnt an Äußerlichkeiten, oder hat ihnen irgendwelche Regeln aufgegeben, was sie beten sollen. Sondern es geht ihm zunächst mal um dieses eine Wort, Vater. Und es ist auch dieses eine Wort, das ich heute Morgen betrachten möchte, und überlegen, was das für uns eigentlich heißt. Was Jesus uns sagt, wenn ihr betet, dann sagt Abba, Vater. Ein erster Gedanke, was es heißt, glauben lernen, wer ich bin. Jesus sagt, kannst schon mal eins weitermachen, wenn ihr betet, so spricht Vater. Es geht Jesus nicht einfach um eine Anrede, dass er sagt so, also gut, ihr lieben Jünger, ich nehme euch jetzt mit hinein in den etwas erweiterten Kreis der Vertrauten, ihr dürft jetzt du sagen. Ja? Er sagt, wenn ihr betet, sagt Vater. Aber es definiert eine Beziehung. Quer durch das Neue Testament lesen wir, da lehrt uns die Bibel, wer an Jesus glaubt, ist Kind Gottes. Lesen wir in dem Johannesevangelium, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und Paulus schreibt im Galaterbrief, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. An verschiedenen Stellen greift Paulus die Praxis im Römischen Reich der Adoption auf. Das war nur für die Oberschicht, nur so für ein paar ganz wenige, ganz privilegierte Senatoren oder sonst was, die dann irgendwie mal einen Sohn adoptiert haben, damit die Familie, der Name und das politische Erbe weitergeführt werden konnte. Und da greift Paulus dieses auf und sagt, es gilt für jeden, der glaubt. Ganz einfach, ob du einfachster Sklave bist, völlig rechtlos oder irgendwo Mittelschicht, wenn es sowas im Römischen Reich gab oder irgendwie ganz gehoben. Du bist, wenn du an Jesus glaubst, bist du adoptiertes Kind Gottes. Glauben lernen, wer ich bin. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen uns heute oftmals auch unter einem gewissen Leistungsdruck aussetzen. Ein Leistungsdruck, der jetzt gar nicht darin besteht, etwas tun zu müssen, wie da vielleicht so vor 500 Jahren, was dann die große Entdeckung der Reformation von Martin Luther war, gesagt, hey, wir müssen ja gar nichts tun, sondern eher ein Leistungsdruck dahingehend, dass wir denken, etwas sein zu müssen. Wir wissen, Mensch, Jesus hat mir doch alle meine Schuld vergeben. Ich habe den Heiligen Geist. Ich müsste doch eigentlich schon so viel weiter sein in meinem Leben, in meinem Glaubensleben. Ich müsste doch eigentlich ein viel treuerer Beter sein. Ich müsste vielleicht schon ein viel reiferer Christ sein. Müsste schon viel besser sein, viel heiliger oder was auch immer uns da alles Mögliche einfallen kann, wo wir sagen, ich müsste doch schon mehr sein. Und dann gucken wir in unser Leben rein und wir merken, ich komme ja gar nicht an dieses Ideal, ich reiche gar nicht an dieses Ideal heran. Und dann fängt es an zu rattern. Dann denken wir, okay, ja, was müssen wir dann jetzt vielleicht tun, um da Abhilfe zu schaffen? Dann müssen wir vielleicht hier noch ein Seminar besuchen. Dann muss ich vielleicht noch mehr Erkenntnis, zu mehr Erkenntnis gelangen. Brauche ich noch mehr Heiliger Geist? Ich muss noch mehr aus meiner Vergangenheit aufarbeiten oder was auch immer. Und wir merken trotz allem, es reicht nicht. Und dabei haben wir nur vergessen, oder vielleicht einfach auch nur verlernt, genau auf diesen Zuspruch zu hören, uns diesen Zuspruch zu Herzen zu nehmen. Nicht du sollst, sondern der Zuspruch du bist. Wer an Christus glaubt, ist Kind Gottes. Punkt. Kein Wenn, kein Aber. Und wenn Jesus sagt, wenn ihr betet, dann sagt, aber Vater, dann heißt das für uns genau das immer wieder mit jedem Gebet zu lernen, durchzubuchstabieren. Doch, Vater, ich darf dein Kind sein. Ein zweiter Punkt heißt dann Glauben lernen, ich bin geliebt. Der bekannte Professor Hans-Joachim Eckstein, der hat ja die Gabe, Dinge sehr prägnant zu formulieren. Und er hat einmal formuliert, wir lieben es, gebraucht zu werden, dabei brauchen wir es, geliebt zu werden. Wir brauchen es, geliebt zu werden. Und ich glaube, auch eine der größten Illusionen, die wir als Christen aufsitzen, ist, dass wir leben, oder mal anders gesagt, wir leben ja in einer Welt, wo wir jeden Tag, vielleicht schon von Kindesbeinen an, die Erfahrung machen, immer wenn dann. Wenn ich alles, was ich tue, hat gleich wieder eine Auswirkung auf das, was mit mir passiert, auf wie Menschen mir wieder begegnen. Das zieht sich durch unser Leben durch. Manches hat vielleicht auch seine Berechtigung. Aber wir unterliegen jetzt dem Trugschluss, dass wir das genauso sehr verinnerlicht haben, dass wir es auch, wir merken es manchmal gar nicht, dass wir es auch in unserem Glauben irgendwie so, ja, glauben, verinnerlicht haben. Ich muss doch irgendwie so viel tun, und je mehr ich vielleicht irgendwie tue oder je besser ich lebe oder je, in Anführungszeichen, frömmeren Lebensstil ich habe, dann muss oder kann Gott mich doch vielleicht ein bisschen mehr lieben. Ich weiß, wir lernen das schon in der Kinderstunde, und es ist gut so, dass wir das genau immer wieder darauf hinweisen und sagen, nein, es ist bei Gott nicht so. Gott liebt dich. Aber die Frage ist, wissen wir es nur im Kopf oder gelingt es uns auch, dass es uns auch in unser Herz hineinrutschen kann? Ich möchte euch einladen, ein kleines Gedankenspiel mitzumachen. Stellt euch vor, hier hinten ist die Tür auf, und jetzt in dem Augenblick käme Jesus rein. Er käme jetzt hier rein und geht hier vor. Ich würde ihm Platz machen, dass er hier vorstehen kann. Und dann schaut er so durch die Reihen und er sucht dich. Und dann hat er dich gefunden. Und er schaut dich an. Überleg mal, was glaubst du, wie würde Jesus dich wohl anschauen? Und was würde er vielleicht zu dir sagen? Jo, wenigstens bist du jetzt heute in den Gottesdienst gekommen. Also, mein Lieber, wenn ich mir so die letzten ein, zwei Wochen mal angucke, muss ich mehr sagen? Lass mal ganz kurz hören, wie lange bist du schon Christ? Also deine Versprechungen, deine Vorsätze und irgendwie ständig sagst du, ja, und jetzt wird alles besser und anders. Mein lieber Mann, ich sag jetzt nur mal, jetzt beweis es mal. Zeig's mal, dass es dir ernst ist, zeig's mal, dass es jetzt anders wird. Oder glaubst du, kannst du glauben, dass Jesus dich sucht? Dich findet und ein Strahlen über sein Gesicht geht, er dich anschaut voller Freude und Liebe und sagt, danke, 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 dass ich in deinem Leben sein darf, dass du den Glauben, den ich in dir geweckt habe, dass du ihn annimmst. Du fragst mich immer wieder, ach, in deinen Gebeten, ja, was, Herr, was kann ich denn für dich tun? Aber Mensch, schau doch, was ich für dich tue, wo ich die Veränderung wirke in deinem Leben. Schau doch weg von dir. Du sagst, ach Mensch, Herr Jesus, tut mir leid, allein wenn ich nur die letzte Woche anschaue, da sagst du, das sind so viele Dinge in deinem Leben, für die du dich schämst. Weißt du, ich bin am Kreuz gestorben für dich. Ist alles, alles, deine ganze Schuld ist vergeben. Letzte Woche? Was war letzte Woche? Ich weiß von nichts. Brennan Manning, ein Franziskanermönch, ein Priester und Schriftsteller mit einer ganz interessanten Lebensgeschichte, der hat es einmal folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Der Vater liebt uns, wie wir sind und nicht, wie wir sein sollten. Denn niemand ist, wie er sein sollte. Der Vater liebt uns, wie wir sind. Wie oft hängen wir mehr an diesem Bild dessen, wie wir sein sollten, und denken, ich müsste so sein. Erst so kann Gott mich lieben. Und wenn Jesus sagt, wenn ihr betet, dann sagt aber Vater. Dann heißt das für uns auch zu lernen, durchzubuchstabieren, zu verinnerlichen, zu glauben. Gott liebt mich, wie ich bin und nicht, wie ich sein sollte. Und ein dritter und letzter Punkt heißt für uns, lernen zu vertrauen. Wieder ein Zitat von Siegfried Kettling. Weil manchmal kommt ja auch die Frage auf, so, ja, warum soll man überhaupt beten? Ja, also Gott weiß ja eh schon irgendwie alles. Und Siegfried Kettling hat es mal folgendermaßen gesagt, wozu wir beten. Wir beten nicht, um Gott zu informieren, denn das würde heißen, er weiß nichts. Wir beten nicht, um Gott zu motivieren, denn das würde heißen, er will nicht. Wir beten nicht, um Gott zu aktivieren, denn das würde heißen, er kann nicht. Sondern wir beten, weil wir des Gesprächs mit dem Vater bedürfen und um unseren Willen in seinen zu legen. Das heißt nichts anderes als lernen Gott, lernen dem Vater zu vertrauen. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade sagt, es ist Sommerzeit, es ist irgendwie vielleicht auch Urlaubszeit und es ist irgendwie am Sonntagmorgen im Gottesdienst, da hört sich das gut an. Da kann man sagen, ja, Amen dazu, was der da vorne sagt. Aber was ist, und wahrscheinlich hat jeder von euch auch schon so Situationen im Leben durch, wo die Wellen hochgehen, es irgendwie über seinem Leben irgendwie wie zusammenbrechen. Und dann ist es nicht mehr ganz so einfach, nicht mehr ganz so selbstverständlich zu sagen, ja, das ist Lernen zu vertrauen. Wenn Jesus gebetet hat, hat er Gott immer mit Vater oder Aber angesprochen. Jetzt hat Jesus Aramäisch gesprochen, das war die Sprache, die er gesprochen hat. Und die Evangelien, die sind auf Griechisch uns überliefert. Das heißt, die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, die mussten dann erst einmal so vieles, was auf Aramäisch war, mussten sie dann übersetzen ins Griechische. Auch das Wort Vater. An einer einzigen Stelle im Markus-Evangelium übersetzt Markus das Wort Vater nicht ins Griechische, sondern er lässt es in dieser aramäischen Ausdrucksweise. Und zwar, als Jesus in Gethsemane betet. Wahrscheinlich in der Stunde seiner größten Anfechtung, seiner größten Not. Und es betet Jesus zu Vater. Und Markus ist es ganz wichtig, es dann nicht einfach zu übersetzen. Vater, das klingt dann schon wieder vielleicht ein bisschen distanzierter, sondern er lässt es bei diesem aramäischen Aber. Um zu zeigen, auch in der Stunde der größten Angst, der größten Not, können wir diesem Vater, können wir Gott, können wir aber, können wir vertrauen. Da ist es der Ausdruck des größten Vertrauens Jesus in seinen Vater, dass er weiter zu ihm betet, aber Vater. Jetzt bin ich kein Experte, was jetzt hier so Sprachentwicklung oder so anbelangt, aber diese Worte, Papa oder Baba, Mama, Abba oder Emme, die Mama im Hebräischen, setzen sich ja aus sogenannten Lall-Lauten zusammen. Ja, Mama, Baba, Emme, aber wenn ein Kleinkind anfängt zu reden, oder, dann fängt es genau mit diesen Lall-Lauten an. Es fängt nicht an, sagt als erstes Vater. Klappt nicht. Ja, da muss man schon Worte oder vielmehr Laute formulieren, wie beim F oder beim W, wo man dann Zähne dafür braucht oder wo man dann formulieren muss mit einem O oder einem U. Ja, das wird für ein Kleinkind schwierig. Das funktioniert so nicht. Und weiter, das ist ganz am Anfang des Lebens. Man könnte jetzt aber auch den Bogen spannen ganz ans Ende des Lebens. Als ich noch Kind war bei uns zu Hause, hat dann meine Oma hat die letzten Jahre ihres Lebens bei uns gewohnt. Und als alte Frau mit Gebiss, und ich fand es dann immer auch schon ein bisschen unheimlich, dann abends, dann, wenn sie dann schon das Gebiss raus hatte und dann so eingefallenen Mund, und wenn sie dann nochmal was erzählen wollte, das war dann schwierig zu verstehen. Aber genau solche Worte, aber, Baba, das geht. Ohne Zähne als Kleinkind, das geht ohne Zähne als alter Mann, als alte Frau. Und bildlich gesprochen glaube ich, ja, ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, das kann uns auch was lehren. Egal, ob ich noch ganz jung im Glauben bin, wie so ein Kleinkind, das gerade erst lernen muss, da übertragen gesprochen, zu sprechen, Worte, Laute zu formulieren, vielleicht auch lernen muss, Gebete zu formulieren. Oder am Lebensende, wenn die Kraft langsam zu Ende geht, immer weniger wird, wenn es auf das Ende meines Weges hier auf dieser Erde zugeht und die Kraft vielleicht nur noch zum Seufzen reicht. Aber dieses vertrauensvolle Aber. Gott, ich vertraue dir. Da kann uns nichts hindern, zu diesem Herrn, zu diesem Aber zu kommen. Kann uns nichts hindern, mit ihm zu reden. Das heißt, lernen, auch für die letzte Wegstrecke, aber ich habe Angst. Aber ich vertraue dir, dass du mich nach Hause bringst. Ich habe keine Lust zu beten. Können wir nicht einfach reden? Irgendwo, einfach so? Genau. Und Jesus sagt, wenn ihr betet, dann macht's nicht kompliziert. Aber, Vater, redet mit eurem himmlischen Vater, wie mit eurem irdischen Vater. Beim Essen, am Lagerfeuer, gemeinsam, beim Arbeiten. Ihr könnt ihm vertrauen. Lernt, wer ihr seid. Lernt, dass ihr geliebt seid. Lernt, ihm zu vertrauen. Buchstabiert das immer wieder durch. Ich lade uns ein, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen und miteinander noch dieses Gebet miteinander beten, was Jesus seine Jünger auch gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.